Neue Arbeit und Herausforderungen für die Service-, Studio- und Entwicklungstechniker. Im schriftlichen Beitrag finden Sie hier abgebildet das Bild 3 mit einem PAL-Decoder-Schaltungsauszug von 1967. Ein PAL-Decoder, kombiniert aufgebaut, diskret, also jede Baugruppe direkt ersichtlich, ohne integrierte Bauelemente, bestehend als Transistoren, aber auch mit Verwendung von Röhren wie etwa der PCL200 für den Farbabschalter. Gut erkennbar ebenfalls natürlich die PAL-Verzögerungsleitung, die als Herzstück für den PAL-Decoder gilt. Ab 1966 bot die Industrie wie etwa Sell den Fachlehrgang Farbfernsehtechnik mit PAL-Coder-Experimentierbausätzen sowie Schulungen und Kurse für die Fernsehtechniker an, um sie mit den Systemeigenschaften und erforderlichen Messmitteln vertraut zu machen. Parallel dazu gab es Fernkurse, neue Fachbücher sowie eine entsprechende Themenserie in der Funkschau. Abgebildet haben wir nun das Bild Nummer 2, einen PAL-Decoder, ein diskret aufgebauter PAL-Decoder, also wieder keine integrierten Bauelemente. Erkennbar rechts oben ist der 4,43 MHz Quarz für den Referenzoszillator. Im großen Metallrahmen in der Mitte abgebildet die beiden Synchron-Demodulatoren. Und im kleinen Rahmen rechts ist der Burst-Phasenvergleich untergebracht. Abgebildet eben ein Steckmodul eines der ersten Farbfernsehgeräte. Das darunter liegende Bild Nummer 10 stellt die Y-Verzögerungsleitung für das Luminanzsignal dar. Das entspricht einer Zeitverzögerung von rund 800 Nanosekunden, die notwendig ist, um eine Anpassung des normalen Schwarz-Weiß-Fernsehsignals oder Helligkeitssignals konkreter an das zeitlich verzögerte Farbsignal korrekt anpassen zu können. Studioseitig durfte man sich mit dem oft driftenden Weißabgleich in Verbindung mit der richtigen Beleuchtung beschäftigen, Vektorskop-Zeigerfiguren studieren und neue Kreationen von geeigneten Farbbalken-Testbildvorlagen kreieren, die letztendlich unter anderem im FUBK oder auch Philips-Testbild mündeten. Die richtige Konvergenzeinstellung, das sind Einstellorgane zur Deckung aller drei Grundfarben am Bildschirm, blieb bis in die 1970er Jahre für viele Techniker eine oft ungeliebte Pflichtübung. Schaltungstechnisch galt es wahlweise, die Bildröhre mit dem Farbdifferenz- oder RGB-Signal anzusteuern und das mit Chassis, die gut 50 und mehr Trimpotentiometer und einstellbare Induktivitäten zum Abprüfen des Könnens eines Technikers anboten. In diesem Zusammenhang abgebildet das Bild Nummer 11. Es stellt ein Konvergenzsegment eines für die drei Grundfarben befestigt an der Ablenkeinheit dar. Durch dieses Konvergenzsegment wurden die Ströme, flossen die Ströme, um eine Deckung am Bildschirm zu ermöglichen. Auch schieden sich die Geister, ob man die hohe Anodenverlustleistung aus der Horizontalablenkschaltung gewinnen konnte oder doch ein Zwei-Zeilen-Transformator-Konzept benötigte. Weiters, ob eine niederohmige Kaskade, wie zum Beispiel vom Unternehmen Metz, oder eine hochohmige Hochspannungserzeugung mit Ballastdiode wie bei Philips verwendet werden sollte. Letzteres führte zu Diskussionen um die zulässige Röntgenstrahlung in Farbfernsehgeräten und deren mögliche Gesundheitsgefährdung, speziell im Falle eines Defekts dieser Ballastdioden. Zuvor ereiferte sich die Fachwelt auch noch über die Frage, ob die vorhandenen Antennenanlagen nun auch wirklich farbtüchtig seien. Das Nonplusultra jener Tage waren dann Geräte, die PAL und SECAM, im Besonderen an der deutsch-französischen Grenze und vereinfacht aufgebaut, später an der deutsch-deutschen Grenze beherrschten, wobei das jeweils andere Signal über Decoder-Zusatzmodule wie den Transcodern von der Firma Grundig behandelt wurde. 1970 beklagte die Zeitschrift Hobby die mangelnde Standfestigkeit der Farbfernsehgeräte auf dem westdeutschen Markt, die sich jedoch bald speziell im Farbteil durch integrierte Baugruppen und durch zunehmende Transistorisierung verbessert hat. Voll transistorisierte Gerätegenerationen wie etwa die Grundig Supercolor Serie oder das Philips K9 Chassis führten das Farbfernsehen in Deutschland dann in den 1970er Jahren zum erfolgreichen Massenmarkt.